Good morning, Your Eminences, Your Graces, dear brothers and sisters.
Brüder, Brüder und Schwester, ich werde heute über die Auslegung nach den Orthodoxen, die Auslegung der Orthodoxie. Katholiken und Orthodoxe sind nicht einig in ihrem Verständnis der Eucharistie, aber sie sind sich einig in der Überzeugung, dass in dem eucharistischen Brot und Wein nach der Konsekration Christus nicht nur symbolisch, sondern auch voll und ganz gegenwärtig ist. Wir glauben, dass das Brot und der Wein, der Eucharistie, der wahre Leib und das wahre Blut unseres Herrn Jesus sind. Die Eucharistiefeier ist nicht nur ein Gedenken an das letzte Abendmahl, sondern auch eine Vergegenwärtigung desselben für alle Gläubigen, die daran teilnehmen. Und derjenige, der die Eucharistie darbringt, handelt es sich nicht in seinem Namen. Handelt nicht in seinem Namen. Er spricht im Namen von Jesus Christus selbst die Worte aus, die Christus beim letzten Abendmahl gesprochen hat. Und Christus selbst spendet den Gläubigen das Sakrament, nicht der Priester oder der Bischof. Am anschaulichsten wird dies in der orthodoxen Ikonografie dargestellt, insbesondere in der als Kommunion der Apostel bekannten Ikonografie. Hier sehen wir, wie Jesus Christus seinen Jüngern, darunter insbesondere dem heiligen Paulus, der nicht am historischen letzten Abendmahl eigentlich teilgenommen hatte, nun seinen Leib und sein Blut gibt. Seine Gegenwart bezeugt den symbolischen Charakter der gesamten Komposition. Das Bild soll nicht das letzte Abendmahl darstellen, sondern die Eucharistie, an der der ganze Leib der Kirche teilnimmt. Die orthodoxe Kirche ist der festen Überzeugung, dass die Eucharistiefeier, die wir auch heilige Liturgie nennen, ein allumfassender Gottesdienst ist, der Raum und Zeit übersteigt. Sie verbindet das Himmlische mit dem irdischen Reich, vereint die Lebenden mit den Toten, die Engel mit den Menschen, die Heiligen mit den Sündern. Ich gehe davon aus, dass viele von Ihnen alte byzantinische Kirchen mit Fresken oder Mosaiken an den Wänden besucht haben. Sehr oft sind die heiligen Figuren in Reihen angeordnet, eine Reihe unter der anderen. In der obersten Reihe stehen die Propheten. Darunter sieht man die Apostel, dann die Märtyrer, gefolgt von den heiligen Bischöfen und den Mönchen. In der ersten Reihe gibt es aber keine Figuren, da sind keine zu sehen. Der Gedanke dahinter, also dieser Hinterdarstellung, ist eigentlich, dass diese Reihe denjenigen vorbehalten ist, die in der Kirche anwesend sind. Das heißt, den Mitgliedern der Kirche. So nehmen die Gläubigen mit den Heiligen zusammen an dem himmlischen Geheimnis der heiligen Eucharistie teil. Wenn der Priester mit dem Weihrauchgefäß den Altar verlässt, dann schwenkt er das Weihrauchgefäß zuerst in Richtung der Heiligenbilder, dann in Richtung der Mitglieder der Kirche. Und er verneigt sich vor den Mitgliedern der Kirche in gleicher Weise wie vor den Heiligen. Damit zeigt er, dass die Kirchenmitglieder für ihn, für die Kirche oder für Christus selbst nicht weniger wichtig sind als die Heiligen, die bereits an der himmlischen Herrlichkeit Christi teilhaben. Sie haben das Ziel bereits erreicht, während wir noch auf dem Weg dorthin sind. Aber der Weg zur Erlösung ist ohne die Eucharistie nicht denkbar. Es gibt kein Heil ohne die Kirche. Diese Überzeugung teilen wir alle, sowohl die Katholiken als auch die Orthodoxen, auch wenn wir die Kirche etwas anders definieren. Die Kirche ist ohne die Eucharistie nicht denkbar. Deshalb sind die Begriffe Kirche, Eucharistie und Erlösung in unserer Theologie untrennbar miteinander verbunden. Wenn die griechischen Väter von Erlösung, von Heil sprachen, verwendeten sie oft den Begriff Theosis, das wörtlich übersetzt Vergöttlichung bedeutet. Gerettet zu sein bedeutet, nicht nur von etwas gerettet zu sein, sei es vor dem Teufel, der Sünde oder der Hölle. Es bedeutet vielmehr, dass der Menschheit mit Gott in einer Weise vereint ist, dass er durch die Vereinigung göttlicher Eigenschaften erhält. In Jesus Christus bekennen wir die Ganzheit der göttlichen und menschlichen Natur. Christus ist nicht halb Mensch und halb Gott. Er ist ganz Mensch und ganz Gott. Die griechischen Kirchenväter haben für diese Vereinigung einen Begriff verwendet, nämlich perichoresis, was wörtlich gegenseitige Hingabe bedeutet. Nach dieser Vorstellung wurde die menschliche Natur Christi vollständig vergöttlicht und seine göttliche Natur, wenn man so sagen darf, vermenschlicht. Indem er Mensch wurde, wurde der Mensch gewordene Gott vergöttlicht. Aber seine göttliche Natur ist auf geheimnisvolle Weise mit seiner Menschlichkeit verbunden. Als er von den Toten auferstanden und in den Himmel aufgefahren ist, hat er seinen Körper nicht hier auf der Erde gelassen, wie eine Schlange ihre alte Haut abwirft. Im Gegenteil, er ist in seine himmlische Herrlichkeit aufgefahren und hat seinen menschlichen Körper und damit die gesamte Menschheit mitgenommen. Dieser theologische Gedanke kommt in den orthodoxen liturgischen Gesängen zum Fest Christi Himmelfahrt zum Ausdruck. Bitte verzeihen Sie mir, dass ich Sie mit dieser schwer verdaulichen Theologie unter Verwendung komplizierter griechischer Wörter belaste. Aber jetzt komme ich tatsächlich zur Sache. Für die orthodoxe Kirche ist die Eucharistie das wichtigste Mittel zur Erreichung des Ziels der Taufe als Ziel des christlichen Lebens. Inwiefern? Wenn wir die heilige Kommunion empfangen, geht der Leib Christi in unseren Körper ein. Unser Blut fließt in unseren Adern. Und wir sind mit Christus nicht nur in unserem Geist und in unserem Herzen vereint, sondern auch in unserem Körper. So wie in Christus die ganze menschliche Natur, Leib, Seele und Geist, mit Gott vereint ist, so nimmt unser ganzes Menschsein am Prozess der Transsubstantiation teil. In diesem Bereich können wir vielleicht den auffälligsten Unterschied zwischen dem Christentum und den anderen monotheistischen Religionen erkennen. Sie alle erheben den Anspruch, den Menschen den Weg zu Gott zu öffnen, durch Gebet, Anbetung, Ehrung Gottes, durch Befolgung seiner Gebete. Aber keine Religion bietet eine Form der Vereinigung mit Gott an, die davon ausgeht, dass der Mensch vollständig mit Gott vereint werden und göttliche Eigenschaften erwerben kann. Ein solcher Gedanke könnte sogar einigen nichtchristlichen Verehrern des einen Gottes blasphemisch erscheinen. Für uns Christen ist dies jedoch die Essenz unserer Theologie. Wir mögen uns in unserer Terminologie unterscheiden. Manche ziehen es vor, lateinische Begriffe statt griechischer zu verwenden. Aber ich kann Ihnen sagen, dass wir alle einen tiefen Glauben an die Möglichkeit dieser Vereinigung teilen. Wird diese Vereinigung nun durch automatische oder magische Mittel erreicht, reicht es aus, zur heiligen Kommunion zu gehen, um den Zustand der Transsubstantiation zu erreichen? Offensichtlich nicht. Wenn es so wäre, wären alle, die am Leib und Blut Christi teilhaben, heilig. Das Paradoxe daran ist, dass Christus zwar vollständig mit uns vereint ist, wenn er durch seinen Leib und sein Blut in unser Fleisch und Blut eingeht, wir aber nicht immer in der Lage sind, mit ihm vereint zu sein. Er ist in uns. Wir aber sind oft außerhalb von ihm. Warum das so ist? Entweder weil wir seine Gebote in unserem täglichen Leben nicht befolgen oder weil unser Körper im Tempel ist, in der Kirche ist, aber unsere Gedanken und Herzen woanders hinwandern oder weil unsere Sünden wie eine undurchdringliche Mauer zwischen uns und Gott stehen oder aus vielen anderen Gründen. In der orthodoxen Tradition sind die Gottesdienste in der Regel recht lang. Und die heilige Liturgie kann 2 oder 3 Stunden dauern. Es wird viel gesungen und rezitiert. Die Liturgie ist voll von Psalmen, Hymnen, geistigen Liedern. All dies soll unser Leben nicht erschweren und auch unsere Anwesenheit in der Kirche nicht langweilig machen. Nein, wir brauchen Zeit, um die menschliche Welt zu verlassen und das göttliche Reich zu betreten. Und wir brauchen Inspiration, um es mit unserem Geist und unserem Herzen, die Kirche, zu betreten. Wir, die wir heimlich die Cherubim abbilden und der erhabenen Dreifaltigkeit einen trinitarischen Hymnus darbringen, wollen wir nun alle irdischen Sorgen beiseite legen. Das war ein Zitat, das sind Worte aus einem liturgischen Lied. Dieses Lied wird bei jeder Liturgie gesungen. Und diese Worte beschreiben anschaulich den Zustand des Geistes und des Herzens, den wir bei der Feier der Eucharistie erreichen wollen. Aber es besteht ein großer Unterschied zwischen dem, was wir sind, und zu dem, wozu wir berufen sind. Und in der Tat erreichen nicht viele Menschen den Zustand der Transsubstantiation. Das Ziel ist so hoch gesteckt, dass es eine große geistige Anstrengung erfordert, um es zu erreichen. Es gibt jedoch einige bemerkenswerte Beispiele von Heiligen, die dieses Ziel erreicht haben und ihre Erfahrungen sogar in ihren Schriften beschrieben haben. Der heilige Simeon, der neue Theologe, der im 10. und frühen 11. Jahrhundert lebte, war ein solcher Theologe, einer von ihnen. Als Dichter und Mystiker beschrieb er in seinen Schriften zahlreiche Visionen göttlichen Lichts. Er glaubte fest daran, dass die Eucharistie das Mittel ist, durch das der Mensch am vollständigsten mit Gott vereint und vergöttlicht wird. Er schreibt, Zitat, geläutert durch Buße und eine Flut von Tränen, um zum vergöttlichten Körper beizutragen, so wie ich an Gott selbst teilhabe, werde ich Gott durch diese unaussprechliche Vereinigung. Zitat zu Ende. Simon behauptet, dass wir in der Eucharistie mit Christus vereint sind, so wie Christus mit dem Vater vereint war. Er sagt, durch das heilige Abendmahl werden wir Söhne des himmlischen Vaters und Brüder Christi. Er erklärt, dass, Zitat, der Sohn Gottes, der wie wir Fleisch und Blut geworden ist, um seine göttliche Güte im Tausch gegen die Gemeinschaft seines göttlichen Leibes gibt, und durch diesen Tausch werden wir seine Verwandten. Zitat zu Ende. In einem seiner Verse beschreibt Simeon, was ihm am Tag nach seiner Weihe passierte, als er in seine klösterliche Wohnung zurückkehrte. Er hatte eine Vision, aber nicht eine Erscheinung von Christus in irgendeiner Form. Es war eine Vision von göttlichem Licht, nicht außerhalb seines Körpers, sondern in ihm selbst. In der Tat war, wie er selbst beschreibt, jeder Teil seines Leibes von göttlichem Licht durchdrungen und durch die Gegenwart Gottes vergöttlicht. Er schreibt, wir werden Glieder Christi. Und er schreibt auch, und Christus wird unser Glied. Meine Hand ist Christus und mein Fuß ist Christus. Und ich bin die Hand Christi und ich bin der Fuß Christi. Ich bewege meine Hand und ganz Christus ist meine Hand. Ich bewege meinen Fuß und siehe da, er leuchtet wie er selbst. Ich sage nicht, dass ich lästere, sondern ich akzeptiere dies und ehre Christus, der dich so macht, wenn du willst, sollst du auch ein Glied sein. Und so wird jeder von uns einzeln ein Glied Christi sein und Christus wird unser Glied sein. Und zusammen werden wir Gott werden. Und jeder von uns wird ganz Christus sein. Zitat zu Ende. Wie wir erfahren, handelt es sich dabei nicht um eine Art mystische Überhöhung eines begeisterten Individuums in besonderer Weise. Simeon versucht tatsächlich, eine Erfahrung zu beschreiben, die tief im Geheimnis der Eucharistie verwurzelt ist und den nicht nur ihn selbst, sondern die ganze Kirche betrifft. Gemeinsam werden wir zu Gott. Das betont er. Er selbst empfindet die Erfahrung von Licht und Transsubstantiation nicht als außergewöhnlich. Er glaubt, dass jeder, der es erreichen will, dies auch tatsächlich kann. Die Teilnahme am Heiligen Abendmahl, an der Kommunion, muss nach Simeon ein bewusster Akt sein. Damit meint er nicht nur an die reale Gegenwart Christi im Sakrament zu glauben, sondern ihn auch als Licht mit unseren geistigen Augen zu betrachten. Zitat, wenn ihr die göttlichen Geheimnisse auf diese Weise empfangt, wird euer ganzes Leben ein Fest sein. Und weiter schreibt Simeon, und nicht nur ein Fest, sondern ein außergewöhnliches Fest und der Beginn von Ostern, ein Übergang von der vernünftigen, wahrnehmbaren Welt zur intelligiblen Welt. So, wie wir mit Christus leben und mit ihm herrschen werden. Vielleicht sollte ich jetzt an dieser Stelle aufhören. Was ich versucht habe zu beschreiben, war nur ein kleiner Einblick in das orthodoxe Verständnis der Eucharistie, wie es sich in der Liturgie, in der bildenden Kunst, in den liturgischen Gesängen und in den theologischen Schriften der Väter zeigt. Ich behaupte nicht, dass jeder in der orthodoxen Kirche getauft ist und ein Heiliger wird. Weit gefehlt. Wir sind nur unwürdige Bewahrer der reichen Tradition. Der reichen Tradition, die uns von Christus und den früheren Kirchenvätern überliefert wurde. Ich habe versucht, etwas von diesem Reichtum mit Ihnen zu teilen und ich bin den Organisatoren des Kongresses sehr dankbar, dass sie mir die Möglichkeit dazu gegeben haben.